Der Bremer Wortbote.
Die Tage des Luciano Gattinoni. Geboren 12. Januar 1945 in Mailand. Gestorben am 2. Dezember 2024 in Göttingen. Moderation: Professor Dr. Klaus Lewandowski, Berlin. Gäste: Professor Dr. Konrad J. Völke aus Potsdam und Professor Dr. Michael Quintel, Schriesheim. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Bremer Symposiums Intensivmedizin und Intensivpflege. In diesem Audio-Podcast des Bremer Wortboten erinnern wir uns an den italienischen Anästhesiologen und Intensivmediziner Professor Luciano Gattinoni, einen Titan der modernen Intensivmedizin, der kurz vor Weihnachten des letzten Jahres im Alter von 79 Jahren in Göttingen verstarb. Professor Gattinonis großes Verdienst war die Etablierung der erfolgreichen klinischen Anwendung des extrakorporalen Gasaustausches bei schwerem akutem Lungenversagen, ARDS, in Verbindung mit einer neuen Strategie der Unterstützung der Atmung während extrakorporalem Gasaustausch. Weiterhin hat er die Computertomographie der Lunge als diagnostisches Tool zur Beurteilung der Schwere und Distribution des Lungenschadens eingeführt. Daraus resultierte zum einen die Erkenntnis, dass das ventilierte Lungengewebe oft auf die Größe einer Babylunge reduziert ist und zum anderen, dass der Lungenschaden häufig die abhängigen Partien der Lunge betrifft und dass deshalb die Beatmung in Bauchlage oft zu einer dramatischen Verbesserung des Gasaustausches führt und somit zur Heilung des Lungenschadens beiträgt. 2016 führte Gattinoni den Parameter Mechanical Power, mechanische Energie, in das Konzept der lungenprotektiven Beatmung ein. Die vom Beatmungsgerät übertragene mechanische Energie wird als Funktion von 5 Einzelfaktoren erfasst. Tidalvolumen, inspiratorischer Atemgasfluss, Inspirationsdruck, Atemfrequenz, Piep. Schließlich hat er während der Covid-19-Pandemie wichtige wissenschaftliche Akzente gesetzt. In der folgenden halben Stunde wollen wir die Lebensgeschichte von Professor Gattinoni nachzeichnen. Dabei ist es uns ein Anliegen, nicht nur seine weitreichenden wissenschaftlichen Errungenschaften darzustellen, sondern sein Leben, das auch durch eine besondere Neigung und Liebe zu Musik und Literatur charakterisiert war, in seiner Gänze wertzuschätzen. Zahlreiche in internationalen und nationalen Fachzeitschriften veröffentlichte Nachrufe haben dazu beigetragen, ein Bild des Menschen, Klinikers und Wissenschaftlers Gattinoni zu zeichnen. Sie sind unverzichtbare Grundlagen für diesen Audiopodcast. Mein Name ist Klaus Lewandowski. Ich bin ein in Berlin ansässiger Anästhesiologe und Intensivmediziner und seit vielen Jahren im wissenschaftlichen Komitee des Bremer Symposiums Intensivmedizin und Intensivpflege engagiert. Meine Gäste heute, wieder einmal Zeitzeugen, sind Herr Professor Dr. Konrad J. Völke aus Potsdam und Herr Professor Dr. Michael Quintel aus Schriesheim, einer liebens- und lebenswerten Stadt an der sonnischen Badischen Bergstraße. Ja, herzlich willkommen, Konrad und Michael. Herr Professor Völke ist ein international renommierter Intensivmediziner und Pionier der extrakorporalen Membranoxygenierung, die zu Beginn seiner Karriere als Langzeitperfusion bezeichnet wurde und heute unter dem Akronym ECMO bekannt ist. Er war von 1988 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2006 Direktor der Klinik für Anästhesiologie mit dem Schwerpunkt operative Intensivmedizin an der Charité in Berlin. Ihm gelang 1982 mit Unterstützung durch Luciano Gattinonis Team aus Mailand die erste erfolgreiche Anwendung von ECMO in Deutschland bei einer jungen Frau mit schwerem ARDS nach Motorradunfall, damals an der Universität Düsseldorf. Lassen Sie mich an dieser Stelle sagen, dass ich sehr stolz bin, mich als Schüler von Konrad Völke zu bezeichnen. Von 1989 bis 2005 hatte ich die Ehre und das Vergnügen, in seinem ECMO-Team an der Charité zu arbeiten. Eine Zeit, die ich nicht missen möchte. Herr Professor Quintel war von 2003 bis 2020 Direktor der Klinik für Anästhesiologie der Universitätsmedizin Göttingen. Schwerpunkte seiner klinischen und wissenschaftlichen Tätigkeiten waren akutes Lungenversagen und Beatmung, Organprotektion und Organersatz, Hirn-Organinteraktionen, Sepsis. Lasst uns mit einem kurzen Abriss von Professor Gattinonis wissenschaftlicher Laufbahn beginnen. Er wurde im Januar 1945 in Mailand geboren, schloss 1969 sein Medizinstudium ab und spezialisierte sich 1974 auf das Fach Anästhesiologie. Zwischen 1975 und 1977 arbeitete er eng mit Antonio Pesenti und Roberto Fumagalli im Labor von Theodor Kolobov an den National Institutes of Health in Bethesda, Maryland, USA zusammen, wo sie die Technik langdauernden extrakorporalen Gasaustausches bis zu 21 Tagen an wachen Schafen mit den von Kolobov entwickelten Spiralmembranoxygenatoren von Grund auf erlernten und lange vor der 1979 publizierten US-amerikanischen ADS-ECMO-Studie ein neues Konzept zur Behandlung der Lunge nach akuter Schädigung, dem ADS, entwarfen. Die venovenöse extrakorporale Kohlendioxid-Elimination in Verbindung mit niedrigfrequenter Überdruckbeatmung. Abgekürzt mit dem etwas sperrigen, aber weltweit bekannten Akronym LFPPV ECHO 2R. Konrad, du hast Luciano Gattinoni in den 1970er Jahren kennengelernt. Kannst du uns davon berichten?
Zwischen 1970 und 80 war ich in die ersten Versuche der klinischen Anwendung des extrakorporalen Gasaustauschs bei schwerem akuten Lungenversagen involviert. Und wie schon gesagt, damals nannte man das noch Langzeitperfusion. Und zwar zuerst war ich am Massachusetts General Hospital in Boston als Mitarbeiter des ECMO-Teams von Warren Zapel tätig. Und ab 1973 dann an der Universität in Düsseldorf, wo ich dann zu dieser Zeit bereits Leiter der postoperativen Intensivstation war. Es gab 1971 und 72 weltweit zwei aufsehenerregende Erfolge mit der in San Francisco entwickelten Bramsen-Membranlunge. Und zwar zuerst am Pacific Medical Center in San Francisco und kurz danach an der Universitätsklinik in Düsseldorf. Man muss wissen, es bestanden damals freundschaftlich kollegiale Verbindungen zwischen diesen beiden Kliniken. Diese ersten Erfolge lösten einen großen Enthusiasmus, vor allem in den USA aus. Und die neue Methode wurde sehr bald, wie wir heute wissen, leider viel zu früh, einer kontrollierten multizentrischen Studie unterworfen, der sogenannten US National ECMO Study, bedauerlicherweise mit katastrophalen Ergebnissen, nämlich 90% Mortalität in beiden Behandlungsgruppen. Man konnte die erfolgreich behandelten Patienten im Grunde mit einer Hand abzählen. Diese negativen Ergebnisse führten praktisch zum Erliegen fast aller weiteren Bemühungen um die neue Methode. Einer der wenigen Zentren, wo trotz aller Misserfolge die experimentelle Untersuchung mit großer Intensität fortgesetzt wurden, war das schon erwähnte Labor von Theodor Kolobov am National Heart and Lung Institute in Bethesda in den USA. Bei meinem zweiten Besuch, und zwar etwa 1977, begegnete ich dort zum ersten Mal Luciano Gattinoni. Er war damals dort als sehr junger Research Fellow tätig. Man muss wissen, dass die Einrichtung von Theo Kolobov sozusagen das Mekka der langdauernden extrakorporalen Perfusion mit seinen von ihm entwickelten Spiralmembran-Oxygenatoren war. In den Gesprächen, die ich dort mit Kolobov und Gattinoni geführt habe, taten sie beide zunächst mal sehr geheimnisvoll, als hätten sie beide etwas Neues noch zu verbergen, bevor sie damit an die Öffentlichkeit gehen würden. Allerdings waren sie letztlich doch so mitteilsam, dass ich schließlich erfuhr, worum es ging. Luciano zeigte mir eine circa 1 Meter lange Membranlunge, die speziell dafür konzipiert worden war, CO2 aus einem relativ niedrigen Blutfluss zu eliminieren und somit die Lunge des Patienten von der mechanischen Last der oft aggressiven maschinellen Beatmung zu befreien. Damit sollten bessere Voraussetzungen für die Heilung eines Lungenschadens geschaffen werden. Ich muss zugeben, dass ich damals die Tragweite dieses neuen Konzepts, nämlich durch extrakorporale CO2-Elimination, eine möglichst atraumatische Unterstützung der Atmung während ECMO zu gewährleisten, noch nicht verstanden hatte. Dieses Konzept basierte auf der Annahme von Kolobov, dass die maschinelle Beatmung selbst, vor allem mit den damals üblichen großen Atemzugvolumina, zur Progression des ARDS beitragen würde. Eine Sache, die schließlich mehr als 20 Jahre später durch die US-National-ARDS-Studie bestätigt wurde. Um es kurz zu machen, nachdem Luciano durch die Schule von Theodor Kolobow gegangen war, gelang es ihm mit seinem Team an der Universität Mailand, extrakorporalen Gasaustausch in Verbindung mit niedrigfrequenter Beatmung bei drei Patienten mit Erfolg anzuwenden. Nachzulesen am 9. August 1980 in der Zeitschrift The Lancet. Dies war der Anfang einer neuen Ära der Behandlung des schweren ARDS. Damit wurde etwas erreicht, was während der vorausgegangenen 10 Jahre zu ihrer großen Enttäuschung unseren Kollegen und Freunden in den USA nicht gelungen war. Luciano Gattinoni stellte mit seinem Team seine Kenntnisse und Erfahrungen großzügig anderen Kliniken zur Verfügung, sodass bald weitere Zentren entstanden, vor allem zunächst in Deutschland, nämlich in Marburg und in Berlin, wo ECMO mit zunehmendem Erfolg angewendet wurde. Bis zur Jahrhundertwende wurden in Deutschland etwa 600 Patienten behandelt und im Gegensatz zur US-ECMO-Studie mit einer Überlebensrate von immerhin etwa 55%.
Ja, danke Konrad, dass du deine Erinnerungen mit uns geteilt hast. Nun möchte ich dich, Michael, bitten, uns die anderen wissenschaftlichen Schwerpunkte von Professor Gattinoni zu erläutern.
Ja, neben seiner Allgemeinwirkung als Intensivmediziner und seinen Ideen, mit denen er immer seine Kolleginnen und Kollegen, diejenigen, die ihm zugehört haben, inspiriert haben, ist, denke ich, im Wesentlichen hervorzuheben auf dem Gebiet des respiratorischen Versagens die Bauchlagerung, wo ihm so etwas wie die Godfather-Rolle der Bauchlagenpositionierung dazu nachher mehr zugeordnet werden kann. Das Konzept der Babylunge, einfach die Idee, dass das Tidalvolumen, das während der Beatmung appliziert wird, in Relation steht zu dem entweder endtidalen Lungenvolumen oder der funktionellen Residualkapazität, mit der Bedeutung dessen, dass je größer das Tidalvolumen und je kleiner die funktionelle Residualkapazität, desto größer der Strain. Damit die Belastung des Lungengewebes, was sich dann in dem Konzept der Babylunge niedergeschlagen hat, und dann ganz sicherlich wesentlich auch die Erkenntnis, welche und das Wissen, welche Erkenntnis aus den computertomografischen Untersuchungen gezogen werden kann, die unter anderem zum Schwammmodell der Lunge im ARDS geführt haben. Vielleicht, wenn man mit der Bauchlagerung beginnt. Er ist wahrscheinlich deswegen zum Godfather, weil er der Erste war, der eine randomisierte, kontrollierte Studie zu dem Thema im Jahr 2001 durchgeführt hat. Wir alle wissen, die Bauchlagerungszeit in dieser Studie war 6 Stunden Minimum, eigentlich aber nie mehr als 8 Stunden. Und das war italienischer Pragmatismus, warum man das so gemacht hat. Wann kann man das machen? Wenn Schichtwechsel ist, die Bauchlagerung. Und damit war vorgegeben, in welchen zeitlichen Abständen etwa die Drehung der Patienten erfolgen sollte. Ideen oder die Vorstellung, dass die Bauchlagerung einen Einfluss auf den Gashals hin wesentlich älter, gehen zurück auf die Mitte der 70er Jahre, gab eine ganze Reihe von Publikationen zu dem Thema, aber es war er, der gesagt hat, lass uns das in einer entsprechenden multizentrischen Studie überprüfen und danach sehen, ob tatsächlich die Bauchlagerung erfolgreich und ein erfolgreiches Konzept in der Behandlung des akuten Lungenversagens ist. Man kann es kurz machen. Die Studie war im Hinblick auf die Mortalität nicht signifikant, aber sie hat ergeben, dass die Lagerung auf dem Bauch temporär reproduzierbar immer eine deutliche Verbesserung des Gasaustauschs im Sinne einer Verbesserung der PaO2-FiO2 Ratio erbracht hat. Michael, entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Da gibt es ja so eine kleine Episode in Verbindung mit der Bauchlage. Gegen Ende der 90er Jahre also zumindest in den Bereichen, in denen ich tätig war, die Häufigkeit des ARDS nach. Infolgedessen hatten wir auch keine Patienten für ECMO. Und dann habe ich mal in Mailand angerufen und habe gefragt, was ist denn da los? Wie geht denn das bei euch? Was macht ihr denn? Und da wurde mir geantwortet, ja, ECMO machen wir jetzt nicht mehr so oft, aber wir machen Patienten, beatmen wir mit Bauchlage. Und da war ich natürlich einigermaßen platt, das mit so, wie soll ich sagen, mit so einer im Grunde simplen und trivialen Methode quasi als Alternative zu ECMO hantiert wurde.
Das Spannende ist ja auch, und das hat, glaube ich, den Luciano auch im späteren Leben mit seinem Herangehen an Ergebnisse von multizentrischen Studien geprägt. Das Spannende ist eigentlich, dass er immer davon überzeugt war, dass das funktioniert und eigentlich nicht fassen konnte, wenn man es mal so flapsig formulieren will, dass diese Studie kein positives Ergebnis zugunsten der Bauchlage erbracht hat. Gibt viele Gründe dafür, die wir heute kennen, aber wir alle wissen, wie lange es denn gedauert hat, bis es eine tatsächlich den Kriterien der Evidenzbasiertheit anrechenbare Studie gab, die tatsächlich die Effektivität gezeigt hat. Und es war für ihn immer da, physiologisch funktioniert's. Aber nachweisen lässt sich es offensichtlich nicht. Und alle kennen die multiplen Anläufe, die unternommen worden sind, um tatsächlich die Effektivität der Bauchlagerung zu zeigen. Und vielleicht, wir alle erinnern uns an die Anfänge. Ich kann mich entsinnen, ich habe irgendwann mal einen Vortrag beim Deutschen Anästhesiekongress zur Bauchlage gehalten. Da bin ich hier des Saales verwiesen worden, weil man zu dem Zeitpunkt der Überzeugung war, das ist ausschließlich dazu gut, dass sich die Patienten, dass die Patienten akzidentell extubiert werden und ihre zentralen Venenkatheter verlieren. Das war sozusagen Gefährdung des Patienten, wenn man es propagiert hat. Und mein Mentor in den USA, der Bob Bartlett, hat immer gesagt, in der Anfangszeit war es extrem schwierig, das einzuführen. Der hat es in einem Satz zusammengefasst, um eine Bauchlagerung beim Patienten durchzuführen, braucht man 8 Schwestern, 3, die es machen und 5, die sich darüber beschweren, dass es gemacht werden muss. Und das hat ihm, und das hat sich ja dann später, wie wir alle wissen, total geändert. Dann wurden wir eher wieder skeptisch der Bauchlage, mangels Evidenz. Und die Pflegekräfte kamen auf uns zu und haben gesagt, wollen wir den nicht oder die nicht auf den Bauch legen. Ganz spannende Entwicklung. Kurz aber jetzt nochmal zurück zum Konzept Babylunge. Die Babylunge hat sicherlich wesentlichen Einfluss darauf gehabt, dass man, wie er das immer genannt hat, zu dem Konzept to treat the lungs gentle gekommen ist und einfach erkannt hat, dass das Tidalvolumen in Relation zu dem zur Verfügung stehenden normal ventilierbaren Lungenarealen, dass das eine entscheidende Größe im Hinblick auf die Gefährdung des Lungengerüsts, der Lungenmatrix, im Sinne einer Schädigung durch die Beatmung, die man beim Patienten appliziert, darstellt. Last not least waren auch diese Analysen nur deswegen so qualitätsvoll möglich, weil die wesentlichen Arbeiten von ihm und auch vom Antonio Pesenti zur Nutzung des CTs, der CT-Analytik, um zu erkennen, wie sich belüftete und nicht belüftete Areale in der Lunge verteilen, haben ganz wesentlich dazu beigetragen, dass diese Erkenntnisse dann auch aus der Theorie in die Praxis übertragen werden konnten. Und interessanterweise ist der Luciano auf diese Idee gestoßen, als er im Jahr 1986 beim Göran Hedenstierna im Labor war und dort gesehen hat, dass der das Pony der Freundin seiner Tochter, das natürlich erkrankt war, weil er ein experimentelles CT hatte, ins CT gelegt hat. Und er hat dort zum ersten Mal die für uns heute typische Verteilung in den abhängigen Partien von Flüssigkeit und Ödemansammlung und gut belüftete, auf der Gegenseite liegende Areale
Also das
entdeckt.
ist ja wirklich Insiderwissen, was wir hier erfahren. Ja, Konrad, du wolltest noch eine kleine Ausführung machen, dass auch in Deutschland es Wissenschaftler und Ärzte gab, die sich mit der Computertomographie beim ADS beschäftigt haben.
Naja, also eine Sache ist auch klar, dass das Lungenvolumen, also das ventilierte Lungenvolumen beim ADS abfällt, stark erniedrigt ist, das war natürlich auch nicht neu. Nicht? Ist also schon in den 70er Jahren verschiedentlich publiziert worden. Und auch die wie soll ich sagen, CT-Untersuchung von Schwerstkranken ist auch schon vorher geschehen. Und zwar ganz auch gut dokumentiert, und zwar von Mitarbeitern der Klinik für Anästhesiologie an der Universität in Bonn. Der Principal Autor an diesen Untersuchungen war Herr Rommelsheim. Und wie gesagt, damals ist diese oft also schwerkraftabhängige regionale Verteilung des Lungenschadens bereits schon auch computertomografisch dokumentiert worden. Aber man muss eben sagen, dann in der Arbeitsgruppe von Luciano ist das Ganze, wie soll ich sagen, mit viel mehr Systematik und auch klinischer Relevanz bearbeitet worden, sodass es wirklich also dann nach geraumer Zeit natürlich allgemeingut wurde in der klinischen Praxis. Das ist, denke ich, auch mal sein großes Verdienst. Also aus meiner Sicht war sowieso Luciano ein ausgesprochener Physiologe, Physiologist at the bedside. Ja? Das war so ein Term, der in den USA auch schon geprägt worden war.
Ich denke, Konrad, um das vielleicht zu ergänzen, der wesentliche Beitrag war, das hast du schon gesagt, die Systematisierung der CT-Untersuchung, die Quantifizierbarkeit und Entwicklung von Methoden zur Quantifizierbarkeit von belüfteten, nicht belüfteten Arealen und damit das Ganze in eine Diagnostik zu überführen, die der klinischen Nutzbarkeit zu viel
Ja,
weiß.
danke für die Ausführungen. Ich glaube, es ist jetzt mal wieder Zeit für eine kleine Anekdote. Ja, ich bin ja etwas jünger als ihr, aber vielleicht ist Folgendes interessant. Mitte der 1990er Jahre besuchte Luciano Gattinoni für eine Woche das Charité-Virchow-Klinikum, um den Radiologen die Technik der modernen CT-Bildauswertung zu vermitteln. Als junger Arzt war es meine Aufgabe, Luciano Gattinoni zu begleiten, bei Übersetzungsproblemen zu helfen und ihm abends die Sehenswürdigkeiten der großen Stadt Berlin zu zeigen. Es gab auch die Gelegenheit zu gemeinsamen Visiten auf der Intensivtherapiestation. Dort fragte ich ihn einmal, was die seiner Meinung nach beste Methode zur Pieptitration sei. Er erläuterte mir, dass seiner Meinung nach die beste Methode die Auskultation der Lunge sei. Man müsse bei aufgesetztem Stethoskop das Piepniveau langsam erhöhen, bis ein charakteristisches Quietschen zu hören sei. Tja, weitere Erklärung gab es nicht. Nach Gattinonis Abreise habe ich das natürlich sofort ausprobiert, konnte aber selbst bei einem Piep von 20 cm Wassersäule kein Quietschen vernehmen. Konrad Falke hat mich wohl unbemerkt beobachtet. Er hat angeblich den Kopf geschüttelt und den damals leitenden Oberarzt Herrn Rossin angewiesen, bei dem Patienten jetzt wieder einen vernünftigen Piep einzustellen. Jahre später habe ich dann Antonio Presenti, einem engen Mitarbeiter Gattinonis, die Episode erzählt und ihn um seine Einschätzung gebeten. Der holte weit aus, erzählte, dass Luciano Gattinoni über ein äußerst feines, durch sein Klavierspiel geschultes Gehör verfügen würde und er Geräusche und Töne wahrnehmen könne, die dem normalen Menschen verborgen blieben. Aber, sagte er zum Schluss, Gattinoni besitzt kein Stethoskop. Er überprüft Piepeinstellungen stets mit Hilfe der Computertomographie. Tja, jetzt aber wieder zurück zur knallharten Wissenschaft. Michael, würdest du uns das Konzept der Mechanical Power, der mechanischen Energie, einmal erläutern, an dem du ja auch entscheidend mitgewirkt hast?
Ja, das Konzept der Mechanical Power ist eigentlich das erste Projekt gewesen, was nach dem Wechsel von Luciano nach Göttingen in Angriff genommen worden ist. Und die Idee, die uns getrieben hat und die der Luciano wie immer als Maestro sozusagen als Fragestellung in den Raum gestellt hat, ist es möglich, alle Kräfte, die während der Beatmung auf eine Lunge einwirken, in irgendeiner Form, in einer Formel zusammenzufassen. War eine große Anstrengung, Denkarbeit. Schließlich kam er auf die Idee, dass im Grunde genommen die Equation of Motion die Grundlage dafür liegt, also das, was man auch zur Berechnung von Atemarbeit, wenn man den aktiv inspiriert und expiriert und passiv expiriert, was man zur Berechnung nimmt, heranzuziehen, um das zu beschreiben. Und im Wesentlichen beruht das Konzept darauf, Komponenten in einer Gleichung zusammenfassen, die erforderlich sind, die Lunge zu expandieren, zu distendieren, in die Kraft, die erforderlich ist, das Gas zu bewegen gegen die resistiven Widerstände der Lunge und in diejenigen, die die Lunge in irgendeiner Form auf dem Niveau halten, möglichst, das mit dem Ende der Inspiration, Gasniveau, das mit dem Ende der Expiration erhalten bleibt. Und das sind im Grunde genommen die drei Komponenten, aus denen sich diese Formel zusammensetzt. Die haben unterschiedlichen Anteil, wie man heute weiß, an der Entstehung des eines Lungenversagens. Der Piep ist etwas, was linear sozusagen in diese Gleichung eingeht, wogegen alle anderen Faktoren exponentiell eingehen, inklusive der Frequenz der Beatmung, was zum Beispiel der Driving Pressure nicht berücksichtigt. Und die größte Diskussion hat man in der Fachgemeinde, als der Artikel publiziert war, ob Piep, der ja allgemein als protektiv gilt, tatsächlich ein schädigender Faktor sein kann. Da allein die Tatsache, dass er nur linear, wie man heute weiß, wirksam wird, gibt einen Hinweis darauf, dass er eine andere Komponente darstellt. Aber wenn man mit einem Physiker damals gesprochen hat, hat er gesagt, das ist dissipated energy within the lungs. So, ich habe es mal versucht, in so ein Federmodell von Spiralfedern auszudrücken. Wenn man die Lunge als elastische Matrix, die gedehnt wird wie eine Spiralfeder, dann beginnt ein Atemzug bei einem höheren Piep auf einer höheren Basis der Extension der Fasern als bei einem niedrigeren Piep. Und deswegen hat das seine Bedeutung und auch Einfluss auf die Entwicklung von einem Lungenschaden. Aber wie gesagt, die unterscheiden sich und es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Publikationen, die den Zusammenhang zwischen Mortalität, Beatmungsdauer und Ähnlichem und der Mechanical Power darstellen. Und die einzige Firma, die gewahr ist, die dieses auf dem Beatmungsgerät auch als Display sowohl im volumenkontrollierten als auch im druckkontrollierten Modus anbietet, ist die Firma, ohne jetzt Reklame dafür zu machen, Hamilton. Da ist der Parameter tatsächlich, wenn man möchte, am Gerät ablesbar.
Ja, danke Michael, dass du uns dieses äußerst komplizierte Konzept nahegebracht hast, all in a nutshell. Ja, und kannst du uns vielleicht auch noch erläutern, welche Beiträge Luciano Gattinoni während der Covid-19-Pandemie geleistet hat?
Ja, das war eine ungeheure spannende Entwicklung. Da schließt sich auch irgendwie wieder der Kreis zur Computertomographie und den Ergebnissen, die man mit CT-Diagnostik erzielen kann. Was halt aufgefallen ist, dass bei den frühen Covid-Patienten ganz viele Patientinnen und Patienten dabei war, die eine, man würde sagen, normale Lunge haben. Nicht das typische inhomogene Verteilungsmuster wie beim ARDS, sondern eine gut belüftete, vollständig scheinbar eher fast zu gut entfaltete Lunge. Und das hat dann, nachdem wir die ersten Untersuchungen auch mit Hinblick auf die Lungenmechanik gemacht haben, in Göttingen bei Patienten, dazu geführt, dass wir gelernt haben, die frühe Phase von Covid-Patienten zu charakterisieren als sogenannte L-Phase und die Spätphase, die dann wieder dem klassischen ARDS entspricht. Das eine würde man als CARDS bezeichnen, das andere dann wieder als klassisches ARDS, also Covid-ARDS, dass diese erste Phase charakterisiert ist von einer geringen Elastenz der Lunge, von einem Low-VAQ-Verhältnis, von einem geringen Lungengewicht, kein Ödem in der Lunge sichtbar und damit auch keiner Rekrutierbarkeit, was nicht ein klarer Hinweis darauf ist, dass in der Phase eigentlich ein hoher Piep, was zum Teil gemacht würde, außer Overdistension keinerlei Effekt hat. Gegenüber dem H-Typ, wie beim klassischen ARDS, mit einer hohen Elastenz, mit einem großen Schandvolumen, einem ganz hohen Lungengewicht und damit auch einer hohen Rekrutierbarkeit.
Ja, wichtige Erkenntnisse. Luciano Gattinoni hat die unglaubliche Zahl von etwa 650 Peer-Reviewed-Fachartikeln verfasst. Interessant ist nun die Einstellung, die Gattinoni gegenüber den verschiedenen möglichen Formen des Erkenntnisgewinns hatte. Er stellte die übermäßige Abhängigkeit von Evidenz und Leitlinien infrage, betonte die Notwendigkeit der Personalisierung der Beatmung und wies auf das Ausmaß der Expertenmeinung hin, die die Evidenz überlagert. Er forderte uns auch auf, den Nutzen von Meta-Analysen und das Gewicht von Expertenmeinungen zu hinterfragen. Michael, vor dem Hintergrund dieser Sichtweisen, wie würdest du Gattinonis Forschungsansatz beschreiben? Tja, dann gibt es noch seinen berühmten Satz: Solange es für etwas keine wirkliche Evidenz gibt, ist die Physiologie der einzige Polarstern, der uns führen kann. Könntest du das beides kommentieren?
Ja, der Konrad hat es ja vorhin schon kurz angedeutet. Das war ein Physiologe immer mit erster Klasse, immer mit dem Interesse, die Erkenntnisse aus der Physiologie bettseitig für den Patienten nutzbar zu machen. Und der Luzzano war alles andere als ein Maschinenstürmer und jemand, der Zweifel daran hatte, dass es mit randomisierten, kontrollierten Studien Ergebnisse geben kann, aber vielleicht beginnen, wie vorhin geschildert, mit der Bauchlagestudie, wo er immer überzeugt war, dass auf dem richtigen Weg zu sein, aber diese Evidenz nicht herstellen konnte, der Erkenntnis, dass erfolgreiche Studien zwei Dinge voraussetzen, nämlich ein signifikantes Ergebnis und eine Zahl von Patienten, die man sich vorgegeben hat, also eine ausreichende Rekrutierung. Diesem Ziel wird meistens die Homogenität der Patientenkollektive geopfert. Oder um es zu sagen, immer ganz homogene Patientenkollektive, die einer Individualisierung der Therapie entsprechen würde. Wenn man die selektiert, ist die Recruitment-Rate extrem niedrig. Und gleichzeitig braucht man viele, viele Patienten bei niedriger Rekrutierung, um zu einem signifikanten Ergebnis zu kommen. Und der Widerspruch bestand immer. Und das ist auch wahrscheinlich der Widerspruch, der zu der Tatsache führt, dass in den letzten 15 Jahren, soweit ich weiß, keine einzige intensivmedizinische Studie tatsächlich zu einem evidenzrelevanten Ergebnis geführt hat. Immer dann, wenn man über die Intervention von neuen, über die Nutzung neuer Therapien nachgedacht hat. Also, um das nochmal zu sagen, getrieben immer von der Überzeugung, dass das, was die Physiologie lehrt, nicht falsch sein kann. Und dass es eigentlich darum geht, zu zeigen, dass das der Weg ist, den man gehen muss. Gleichzeitig der Erkenntnis, dass es extrem schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist, nach den klassischen Evidenzkriterien dafür den entsprechenden evidenzbasierten Nachweis zu führen. Das hat ihn immer getrieben und es war seine Herangehensweise auch in der Begutachtung oder Beurteilung der Ergebnisse von sogenannten evidenzbasierten Studien.
Ja, Michael, danke für diese differenzierte Analyse. Für sein wissenschaftliches Werk ist Professor Gattinoni vielfach ausgezeichnet worden. Einige seiner wichtigsten Ehrungen möchte ich hier nennen. Professor Gattinoni war Präsident des 11. Weltkongresses der Anästhesiologie, der vom 14. bis 20. April 1996 in Sydney, Australien, abgehalten und von 5.000 Teilnehmern besucht wurde. Von 1988 bis 1990 war er Präsident der Europäischen Gesellschaft für Intensivmedizin, der ISICM. Von 2006 bis 2009 war er Präsident der Italienischen Gesellschaft für Anästhesie, Schmerzmedizin, Reanimation und Intensivmedizin, SIAARTI. Weiterhin hat er 1990 federführend zusammen mit Antonio Braschi, Antonio Pesenti und Francesco Raimondi den SMART-Kongress in Mailand gegründet und zu einem heute der wichtigsten Foren für den Austausch von Wissenschaftlern und Klinikern auf den Gebieten Anästhesiologie und Intensivmedizin in Europa etabliert. 1992 erhielt er den Ritterorden der Italienischen Republik, den Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Die Verleihung dieses Ritterkreuzes ist eine der höchsten Anerkennungen, die die italienische Regierung an Zivilpersonen zu vergeben hat. 2001 wurde ihm der Lifetime Achievement Award der American Society of Anesthesiology verliehen und schließlich wurde ihm für sein Lebenswerk 2011 vom Marburger Fachbereich Medizin die Ehrendoktorwürde zuerkannt. Wenn Gattinoni nicht mit Wissenschaft beschäftigt war, las er mit Enthusiasmus sowohl klassische als auch zeitgenössische Literatur und war ein begeisterter Fan seines Lieblingsfußballvereins, der Associazione Calcio Milan, kurz AC Milan, im deutschen Sprachraum auch bekannt als der AC Mailand. Mit 19 nationalen Meistertiteln, 5 nationalen Pokalsiegen, dem 7-maligen Gewinn des Europapokals der Landesmeister bzw. der UEFA Champions League, dem 4-maligen Gewinn des Weltpokals, 2 Erfolgen im Europapokal der Pokalsieger und 5 Siegen im UEFA Supercup zählt die AC Milan zu den erfolgreichsten Fußballvereinen der Welt. Luciano Gattinoni hatte neben seiner außergewöhnlichen wissenschaftlichen Befähigung auch eine künstlerische Seele. Er war ein hervorragender Pianist, schrieb und arrangierte Musik, trat häufig in öffentlichen Konzerten auf und nahm mit seinem Quartett Mnogaja Ljeta, mit dem er 60 Jahre lang zusammenarbeitete, Spirituals und Volkslieder auf. 7 vermarktete CD-Aufnahmen und eine ausführliche Biografie dokumentieren ihre lange und erfolgreiche Zusammenarbeit. Im Dezember 2011 wurde dem Quartett von der Stadt Mailand der Bürgerpreis Ambrogino d'Oro verliehen, mit folgender Begründung: Seit 50 Jahren interpretieren die im Quartett Mnogaja Ljeta versammelten Musiker die besten Traditionen der Pop-, Spiritual- und Gospelmusik in unserer Stadt. Ein Engagement von großem kulturellen Wert, das das Quartett mit einer tiefgründigen menschlichen und spirituellen Botschaft zu verbinden wusste. Als Protagonisten denkwürdiger Tourneen in Italien und im Ausland und Autoren von Aufnahmen auf höchstem künstlerischen Niveau haben sie dazu beigetragen, in Mailand und Italien ein edles und kultiviertes Bild der Musik als Mittel der Gemeinschaft zwischen den Völkern zu verbreiten. Ja, ein ungeheures Lob. Ja, Michael, könntest du uns vielleicht die komplizierte Namensgebung erläutern, die sich hinter Nogaja Ljeta Quartett verbirgt?
Ja, das ist eigentlich so viel wie Auguri oder Tanti Auguri, alles Gute, Glückwünsche für die Zukunft, und kommt aus dem slawischen Sprachraum, dem orthodoxen. Ich glaube, eine der bekanntesten Interpretationen von diesem Lied, das da dahinter steckt, ist vom berühmten Kosakenchor, der das auch wirklich vertont und aufgenommen hat. Und wahrscheinlich aufgrund des Staates und der Idee, die schon von Anfang an bei den vier Freunden klar war, dass sie es lange zusammen machen wollen, lange und intensiv gemeinsam Musik machen wollen, ist dieser Name zustande gekommen.
Ja, wieder Geheimwissen, das wir nun mit der Welt teilen. Ja.
Bei vielen Meetings, also ich würde mal sagen, kleinere Veranstaltungen, von wissenschaftlichen Veranstaltungen, war es immer ein Highlight, wenn schließlich nach Beendigung des wissenschaftlichen Programms Luciano ans Klavier sich setzte und uns etwas vortrug. Darauf haben oft alle dann schon immer gewartet, nicht? Das war einfach. Es gehörte sozusagen, es war integraler Bestandteil einer wissenschaftlichen Tagung, an der Luciano teilnahm. Und das war immer wirklich was Besonderes.
Und er hat damit, wenn ich es noch ergänzen darf, damit immer enorm zur Lockerung und zu einer unglaublich angenehmen Atmosphäre unter dann doch manchmal im wissenschaftlichen Zwist liegenden Kolleginnen und Kollegen beigetragen.
Ja, und damit wir davon nun einen Eindruck bekommen, lasst uns den Ausschnitt eines Liedes abspielen, das das Mnogaja Ljeta Quartett auf Konzerten häufig vorgetragen hat. Emila Donna Bionda. Es ist ein traditionelles lombardisches Volkslied, das von einem Mann handelt, der aus verschiedenen Gründen unterschiedliche Arten von Frauen mag. Solche mit blonden, schwarzen oder lockigen Haaren, große oder kleine Frauen. Am Ende wählte eine blasse Frau aufgrund bestimmter besonderer Eigenschaften aus. Das komplexe Lied erzeugt eine Atmosphäre der Melancholie, Sehnsucht und des Verlangens. Die blonde Frau ist dabei ein wiederkehrendes Motiv, das für unerreichbare Schönheit oder eine vergangene Liebe stehen kann. Lassen Sie uns da mal reinhören.
E mi la donna bionda la verino.
E mi la donna bionda la verino.
Tutti gli uomini che fanno la ronda.
E mi la donna bionda.
E mi la donna bionda.
Tutti gli uomini che fanno la ronda.
E mi la donna bionda la verino.
E mi la donna nera la verino.
E mi la donna nera la verino.
Donna nera non è sincera.
Donna nera non è sincera.
Donna nera non è
sincera.
Donna nera non è sincera.
Donna nera la verino.
E mi la donna piccola la verino.
E mi la donna piccola la verino.
Quan cammina la parna chicchera,
e mi la donna piccola,
e mi la donna piccola.
Quan cammina la parna chicchera,
e mi la donna piccola la verino.
E mi la donna granda la verino.
E mi la donna granda la verino.
Cammina la parna stanga,
e mi la donna granda,
e mi la donna granda.
Quan cammina la parna stanga,
e mi la donna granda la verino.
E mi la donna riccia la verino,
e mi la donna riccia la verino.
Sotto i ricci la gaia
ci
riccia, e mi la donna riccia,
e mi la donna riccia.
Sotto i ricci la gaia
pricci,
e mi la donna riccia la verino.
E mi la donna smorta la verissi,
e mi la donna smorta la verissi.
Donna smorta, donna forta,
e mi la donna smorta,
e mi la donna smorta.
Donna smorta, donna forta,
e mi la donna smorta la verissi.
La verissi,
la verissi.
Ja, ich hoffe, Ihnen hat dieses Lied gefallen. Luciano Gattinoni las dann noch mit Enthusiasmus sowohl klassische als auch zeitgenössische Literatur. Er konnte, wie Michael Quintel in seinem Nachruf beschrieben hat, ganze Passagen aus Dantes Göttlicher Komödie, den Schriften griechischer Philosophen oder Ovids Dichtungen aus dem Stegreif zitieren. Ovid konnte er aufgrund seiner Musikalität so wundervoll vortragen, dass man es mit geschlossenen Augen genießen konnte, obgleich einem aufgrund der nur marginal verbliebenen eigenen Lateinkenntnisse der Inhalt in großen Teilen verschlossen blieb. Ein ganz anderer Punkt. Luciano Gattinoni behandelte Helmut Kohls Sohn. Peter Kohl, der Sohn des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl, war am 31. Oktober 1991 an einem Verkehrsunfall auf der Autobahn Padua-Rovigo beteiligt. Peter Kohl war zunächst in ein Krankenhaus in Rovigo gebracht worden und später mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus San Gerardo in Monza geflogen worden. Es war ausgestattet mit einer auf Lungenkomplikationen spezialisierten Intensivtherapiestation. Zu dieser Zeit war Luciano Gattinoni Chefarzt der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin. Kohl Junior hatte, laut Berichten italienischer und deutscher Tageszeitungen, eine Lungenprellung links, Rippenfrakturen links sowie eine Humerusfraktur links erlitten. Konrad, es gab damals ein Telefonat mit dir und einem Vertreter der Bundesregierung. Es ging um die Frage, ob Kohl Junior in die Charité verlegt werden sollte. Kannst du uns diese Situation einmal schildern?
Ich kriegte damals Anrufe. Einmal hat Luciano selber mich angerufen und hat mir, also ich muss schon sagen, er war auch ein bisschen aufgeregt, berichtet über die, was da gerade geschehen war. Und dann kriegte ich auch noch einen Anruf aus Bonn. Da kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, wer der Anrufer war. Und da ging es halt um die Frage, ob der Sohn von Helmut Kohl da in der Klinik bleiben kann oder nicht. Und da ich wusste, wer dort tätig ist, habe ich damals selbstverständlich empfohlen, dass man den Patienten dort belässt und ihn nicht jetzt per Hubschrauber und wie auch immer in eine andere Klinik bringt. Und das ist ja dann auch gut ausgegangen, nicht?
Ja. Die erfolgreiche Behandlung leitete Luciano Gattinoni. Helmut Kohl, seine Frau Hannelore und sein anderer Sohn Walter besuchten den Patienten im November 1991. Die Behandlung war, wie gesagt, erfolgreich. Am Ende erhielt die Klinik ein Dankeschreiben des Kanzleramts, das von Kohl selbst unterzeichnet wurde. Aber dann hatte Luciano Gattinoni doch noch einen besonderen Wunsch, Michael.
Ja, also Helmut Kohl, so hat er mir es mehrfach erzählt, ist an ihn herangetreten und hat ihn gefragt, ob er einen persönlichen Wunsch hätte, den er ihm erfüllen könnte. Und wer Luciano kennt, den wundert jetzt das, was er sich gewünscht hat, nicht. Er hat gesagt, Herr Bundeskanzler, ich würde gerne wissen, wie sich der Arbeitsalltag eines Bundeskanzlers gestaltet. Dürfte ich Sie mal in Ihrem Berufsalltag begleiten? Und diesen Tag in Bonn hat es tatsächlich gegeben. Der Herr Kohl hat dieses Versprechen eingelöst und hat ihn, ich nehme an, nicht an seinem stressreichsten Tag, den er in Bonn hatte, sondern an einem, bei dem es jedenfalls in der Planbarkeit lag, dass der überschaubar war, nach Bonn eingeladen. Und der Luciano hat tatsächlich einen Tag mit Helmut Kohl in Bonn verbracht.
Ja, da wäre man ja gerne dabei gewesen. Nachdem Professor Gattinoni seine administrativen Verpflichtungen an der Universitätsklinik in Mailand erfüllt hatte, kam er 2016 als Gastprofessor unter deiner Schirmherrschaft, Michael, an das Universitätsklinikum Göttingen. Er beherrschte die ihm zunächst unbekannte Sprache, baute lokale Kooperationen auf und zog ein Team begabter Nachwuchswissenschaftler aus verschiedenen italienischen Universitäten an, die Colonie Italiana. Michael, was bewog denn Gattinoni, nach Göttingen zu gehen? Hast du ihm ein Angebot gemacht, das er nicht abschlagen konnte? Und was genau verbirgt sich hinter der Colonie Italiana?
Ich kannte den Luciano sehr, sehr lange und wir haben eigentlich ein oder zwei Jahre, bevor bei ihm die Rente anstand, uns immer darüber ausgetauscht, was wir mal machen, wenn wir sozusagen nicht mehr im klinischen Alltag in unseren Kliniken tätig sind. Und da es klar war, dass das bei mir länger dauert als bei ihm, habe ich ihn gefragt, könntest du dir eigentlich vorstellen, dass du nach deiner Rente nach Deutschland kommst? Und dann hat er gesagt, da muss er mal drüber nachdenken. Und nach einiger Zeit hat er sich zurückgemeldet und hat gesagt, ja, ich könnte mir das vorstellen. Es gibt nur eine Bedingung, ich komme nicht alleine. Wenn, sind wir zu zweit. Und das hat sich auf seine damals noch nicht Frau, später dann Frau Federica bezogen. Und er hat gesagt, wenn, musst du das Problem lösen, dass wir zwei Stellen brauchen. Und jetzt schließt sich auch wieder der Kreis mit der Charité, weil die Hilfe, die mir damals geholfen hat, eine Professur für den Luciano, die ohne Vorgaben, was in welcher Zeit von ihm erwartet wird, was ihn sicherlich dazu gebracht hätte, unglücklich zu sein und sein wahres Talent nicht entfalten zu können. Die Person, die mir da maßgeblich dabei geholfen hat, ist jetzt verantwortlich für die Geschicke der Charité. Das war unser damaliger Dekan und jetziger Leiter des Aufsichtsrats der Charité in Berlin, der Hajo Krömer. Und mit dessen Hilfe konnte dann eine solche Professur realisiert werden. Und als das alles zu Papier gebracht war, habe ich den Luciano angerufen. Jetzt kommt typisch. Michael, ich habe dir aufmerksam zugehört. Wenn ich dich richtig verstanden habe, werde ich fürs Denken in Göttingen bezahlt. Wenn dem so ist, dann komme ich. Das war seine Antwort.
Ja, da hast du ihm einen der wenigen Traumjobs auf dieser Welt verschafft, habe ich den Eindruck. Ja, Luciano Gattinoni verstarb nach schwerer Krankheit im Alter von 79 Jahren am 2. Dezember 2024 in Göttingen. Sein Leichnam wurde nach Mailand überführt. Dort ist er auf dem Cimitero Monumentale, dem Zentralfriedhof, bestattet. In allen bedeutenden Zeitschriften unseres Faches und in vielen sozialen Medien erschienen teilweise hochemotionale Nachrufe. Die Welt trauert um einen Giganten der Anästhesiologie und Intensivmedizin. Wie du, Michael, in deinem Nachruf ausgeführt hast, hat Luciano Gattinoni die antiken griechischen und römischen Dichter geliebt und konnte auswendig ganze Abschnitte in Originalsprache zitieren. Deshalb möchte ich zum Ende unseres Podcasts hin aus Ovids Metamorphosen rezitieren. Nec spicies, sua cuique manet, rerumque novatrix, ex aliis, alias reparat natura figuras. Nec peret in toto, qui quam mihi creditur mundo, sed variat faciemque novat, nascique vocatur. Inciperes aliot, quam quod fuit ante, morique desinerillot idem. Ich übersetze. Nichts bewahrt seine ursprüngliche Gestalt, und die Natur, stets erfinderisch, erschafft unaufhörlich neue Formen aus alten. Nichts in dieser Welt stirbt wirklich, glaub mir, es verändert sich nur und erneuert sein Erscheinungsbild. Was wir Geburt nennen, ist lediglich der Beginn, etwas anderes zu sein als zuvor. Und Tod ist nur das Ende einer bestimmten Form. Wir sind nun am Ende eines intensiven und interessanten Gesprächs angelangt. Ich danke euch, Konrad und Michael, für eure aufschlussreichen und nachdenkenswerte Beiträge und wünsche euch noch viele Jahre in Gesundheit, Wohlstand und Frieden. Luciano Gattinoni würde wohl sagen, monogaia lieta. Späteren Generationen muss Gattinonis beruflicher Werdegang ein Leben voller Leidenschaft, intellektueller Neugier, intellektueller Ehrlichkeit und Leistung in Erinnerung bleiben und muss von ihnen bewundert und gefeiert werden. Ich hoffe, dazu haben wir mit unserem Podcast angeregt. An die Hörerinnen und Hörer. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und hoffe, Sie bald wieder zu einem Audio-Podcast des Bremer Wortboten begrüßen zu dürfen. Sie wissen schon, der Bremer Wortbote. Lebendig, kritisch, klar. Bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiederhören. Ihr Klaus Lewandowski.
Der Bremer Wortbote ist ein Podcast des Symposiums Intensivmedizin und Intensivpflege Bremen und wird produziert vom WIFIM e.V., dem wissenschaftlichen Verein zur Förderung der klinisch angewendeten Forschung in der Intensivmedizin, in Zusammenarbeit mit Kongress Bremen M3B GmbH und der HCCM Consulting GmbH.